Herzlich willkommen zum Bauexperten-Talk mit
Marco
und dem Maxim. Ja, wir machen das heute zusammen. Ich bin Architekt aus Deutschland und Marco, wer bist du?
Ja, hallo Maxim, cool, dass es geklappt hat. Ich bin Marco Fehr aus der Schweiz, ich bin Bauleiter, Bauherrenvertreter, professioneller Podcaster jetzt seit diesem Monat. Ich habe den Bauherren-Podcast Schweiz und freue mich riesig auf unsere erste Runde hier im Bauexperten-Talk.
Genau, und den Bauexperten-Talk haben wir jetzt ins Leben gerufen. Und zwar machen wir das so, dass der Podcast jetzt nochmal so als Info vorab, dass der Podcast sowohl bei mir im Podcast Bauherr werden veröffentlicht wird, als auch mit Markus Podcast veröffentlicht wird, sowohl als auch, weil einfach die Themen für beide Länder relevant sind. Deswegen ist es so ein grenzübergreifender
genau.
ein grenzübergreifendes Podcast-Format, was wir einfach zusammen machen wollen. Genau. Und heute starten wir mit welchem Thema, Marco?
Ja, heute geht es um die 5 häufigsten Baumängel im Rohbau. Ein immer wiederkehrendes Thema und auf sehr, sehr vielen Baustellen leider immer noch anzutreffen.
Ja, und da wollen wir dagegen was tun, indem wir jetzt die häufigsten von den häufigsten Fehler berichten und mit dem Ziel, dass die einfach nicht mehr gemacht werden.
Genau, also auf jeden Fall. Das Ziel ist natürlich auch, dass wir Bauherren, Private, wie auch Investoren ein bisschen darauf aufmerksam machen können oder sensibilisieren können, wenn sie jetzt auf die Baustelle gehen, dass sie den ein oder anderen Punkt einem Architekten oder Bauleiter anbringen können und mal fragen können, ja, ist das wirklich so richtig? Kann man das nicht besser machen oder anders machen? Können da Schäden entstehen, dass der Bauherr so ein bisschen besser informiert ist? Ja.
Genau, dann lass uns gleich loslegen mit dem ersten Punkt. Was hätte man denn da?
Ja, erster Punkt, ganz, ganz wichtig, Abdichtung. Also hier haben wir ja im Gebäude, im Rohbau haben wir ja viele verschiedene Abdichtungen. Beginnen wir mal zu unterst, das wäre die Bodenplattenabdichtung, dass das Wasser überhaupt nicht von unten nach oben kommt.
Ja.
Kannst du als Bauherr relativ schlecht beurteilen. Dort ist es halt einfach wichtig, dass man sich ein Konzept erstellen lässt, ein Dichtigkeitskonzept, je nachdem, ob man mit oder ohne Keller baut und wie das Ganze aussieht, ob man Hangwasser hat oder sonst noch was. Vielleicht fällt dir dazu was noch ein.
Ja, genau. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Punkte, was jetzt unter der Bodenplatte anbelangt. Ne? Es geht aber dann auch weiter. Ne? Die Kellerwände oder die Wände, die dann nochmal erdberührt sind, die dann hochgehen, dass die vernünftig abgedichtet sind. Und dann haben wir natürlich auch, wenn wir dann die Bodenplatte haben und dann das Mauerwerk draufstellen, da brauchen wir auch nochmal etwas.
Genau.
Und allgemein, also das Thema Abdichtung ist, glaube ich, insofern, da kommt es einfach auf die richtige Ausführung an, ja, und auf die Bauleitung vor Ort. Und dass das nicht nur, also die Handwerker müssen stimmen und die Bauleitung muss es halt einfach vor Ort kontrollieren, dass es auch eben passt.
Absolut. Und vielleicht noch zusätzlich das Wasser im Untergrund. Wenn das Haus ja dicht ist, dann ist das ja das eine. Aber die andere Sache ist noch, wie führe ich dann das Wasser weg vom Haus? Also hier kommt es auch wieder darauf an, was für eine Entwässerung habe ich mir ausgedacht, was für einen Boden gibt es in meiner Umgebung, dass man das auch definitiv in die Planung mit einbezieht. Denn wenn man dann kein oder stehendes Wasser hat, das nicht weg kann, dann hat man dann ein sehr, sehr großes Problem und einen nassen Untergrund, einen permanenten.
Ja, genau. Da kommt es dann wieder drauf an. Bei uns ist es auch ganz oft, dass es eben gewisse Vorgaben gibt, wie das Grundstück zu entwässern ist. Ja, Sickergrube und so weiter. Oder halt, das geht dann in die Entwässerung mit rein. Genau. Und die muss man natürlich auch mit beachten. Und dann kann man dann insofern, wenn man dann eben drückendes Wasser hat oder stehendes Wasser hat, dann eben auch mit Hilfsmittel arbeiten, wie Drainagen und so weiter. Ne? Dass man das Wasser geführt vom Haus weg hat und nicht irgendwie unkontrolliert. Das ist ja, da geht es einfach darum, absolut, dass es einfach kontrolliert abgelaufen oder abläuft. Ja.
Absolut, absolut. Ja, genau, und dann geht es natürlich noch weiter nach oben. Also wenn dann der Rohbau fertig ist, kommt ja irgendwann beim Flachdach kommt dann eine Betonplatte drauf. Beim Steildach gibt es dann den Dachstock. Mhm. Und da ist halt einfach wichtig, dass man wirklich so schnell wie möglich, ich sage jetzt mal, das Gebäude dicht kriegt.
Ja.
Genau. Wie siehst du das? Was gibt es da sonst von deiner Seite her noch zu beachten?
Ja, also dass es dicht ist, dass man auch, also gerade auch im Rohbaubereich, was auch immer wieder ein Punkt ist, dass man dann auch im je nachdem, in welcher Witterung man ausgesetzt ist, zu welcher Jahreszeit man baut, mhm, dass man auch die Baustelle auch abdeckt. Ja, also so Mauerscheiben nach dem Feierabend, dass man die halt eben auch abdeckt oben, mhm, beziehungsweise wenn man halt irgendwie ein Geschoss fertig hat oder sowas, oder der Dachstuhl ist noch nicht ganz aufgebaut und man geht ins lange Wochenende oder sowas, mhm, und es ist klar, dass da jetzt nichts kommt, dass man halt eben auch notbedürftig da nochmal das Dach provisorisch einfach abdichtet oder abdeckt. Ja, es geht einfach darum, dass zwar Regenfälle kommen können, und das ist ja auch okay, aber dass die nicht so tief eindringen in das Mauerwerk oder halt in den Rohbau, dass man da jetzt nochmal Probleme bekommt.
Mm, absolut. Denn ich glaube ja, die Austrocknungszeit von so einem Backstein, wenn da richtig Wasser, wenn sich da richtig mit Wasser gefüllt hat, dann ist es etwa einen Zentimeter pro Woche, sagt man ja so ungefähr. Und wenn es natürlich dann immer wieder feucht ist, dann kriegst du das Wasser nie wirklich raus. Und da gibt es dann extrem große Schäden halt am Mauerwerk, was wir auch schon öfters gesehen haben bei Baukontrollen. Und wenn du natürlich schon zu Beginn, bevor du einziehst, überhaupt schon Schimmel im Haus hast, dann ist sehr, sehr, sehr unangenehm, weil der Schimmel kommt ja immer von innen nach außen, und wenn du ihn siehst, dann ist es ja schon zu spät.
Ja, genau. Gut, gehen wir zum nächsten Punkt, oder hast du noch irgendwas dazu?
Es gäbe wahrscheinlich noch 1000 Punkte, aber wir gehen jetzt definitiv genau zum nächsten Punkt. Ja.
Ich glaube, also das klingt, glaube ich, jetzt für jeden Punkt, das, was wir jetzt aufhören, das ist einfach das, was Sie jetzt auf dem Schirm haben, das, was wir als Beispiel mal aufbringen. Man kann natürlich unendlich in die Tiefe reingehen, aber wir wollen mal so die gröbsten Sachen mal behandeln. Ne? Mhm. Genau. Der nächste Punkt wäre die fehlende Dämmung. Die Dämmung, die dann eben vielleicht auch im Rohbau angebracht werden muss. Also es gibt ja dann, wir sprechen hier von den Baumängeln im Rohbau, aber auch im Rohbau haben wir einen Einsatz von Dämmmaterialien, der einfach auch nötig ist. Zum Beispiel, wenn man dann eben so baut, dass man die Bodenplatte dämmt, dass man unter der Bodenplatte die Dämmung hat, dass man da auch die richtige Dämmplatte hat. Das heißt, da muss der Hinweis einfach sein, dass es erstens richtig geplant und ausgeschrieben ist. Zweitens, dass auch die richtigen Materialien, Baumaterialien vor Ort sind. Mhm. Das kontrolliert erstens der Unternehmer oder die Firma, die die ganzen Sachen verbaut, zum einen. Aber zum anderen muss das auch der Bauleiter kontrollieren, dass auch das richtige Material da ist, weil das ist ein Super-GAU, wenn ich jetzt eine Dämmung verwende unter der Bodenplatte, die dafür nicht geeignet sind, weil die Druckkräften einfach nicht standhalten kann. Will man nicht haben auf der Baustelle.
Nee, dann gibt es natürlich dann die riesengroßen Schäden, und da gibt es natürlich dann die Bauversicherungen, die dafür zahlen müssen.
Ja.
Aber die Umtriebe, die dann jeder Bauherr selber hat mit dem Umziehen, und du hast dein eigenes Haus nicht, das ist enorm, enorm schwierig. Und da ist es auch wirklich wichtig, dass man halt auch auf die Qualität des Bauleiters achtet, des GUs, mit dem man zusammenarbeitet, nicht einfach auf ein Schnäppchenhaus oder ein super Angebot eingeht. Ist natürlich nicht ein Auto, das man sagen kann, ja, hat ja noch Garantie, und sonst kriege ich für 20.000 ein neues. Und da ist schon ein Unterschied, ja.
Naja, genau. Ja.
Und sehr gut. Bei der Dämmung, ganz wichtig, auch bevor die eingebaut wird, muss die auch trocken gelagert werden.
Ja.
Wenn sie eingebaut ist, also jetzt im Untergrund ist es ja meistens eine XPS-Platte, die dann nicht viel oder die kein Wasser aufnimmt und druckfest ist. Aber trotzdem gibt es verschiedene Dämmmaterialien, die auch ein bisschen nicht unbedingt der Witterung ausgesetzt sein dürfen oder der Sonneneinstrahlung.
Ja, genau.
Genau.
Das, sehr gut. Das ist ja das, was du dann angesprochen hast. Also wir haben die Boden oder unter der Bodenplatte gedämmt, wir haben die Kellerwände oder die erdberührten Bauteile genau. gedämmt. Und dann haben wir ja auch nochmal oben, wenn man jetzt klassischerweise mit Mauerwerk baut, hat man ja nochmal die Deckenränder, die dann auch nochmal je nach Energiekonzept Dämmplatte nochmal abgedämmt sind, dass man einfach keine Kältebrücke da bekommt, sodass das auch eben von dem Bauphysikalischen auch wieder passt.
Absolut.
Was haben wir noch? Dann geht's weiter oben. Gut, wenn wir dann beim Dach sind, dann ist es die Frage, ist es jetzt Rohbau oder sind es jetzt schon die Zimmermann-Ausbauarbeiten, wenn man das Dach dämmt. Aber eben, wenn es jetzt ein Flachdach ist, dann ist da auch eben die Dämmung nötig, die dann oben drauf kommt. Mhm. Beziehungsweise beim Satteldach eben auch die Dämmung, die dann entweder oben drauf oder unten drunter kommt oder wie auch immer. Aber das ist schon fortgeschrittener.
Genau, also definitiv beim Flachdach kann ich sagen, dass man, sobald das Dach dann erstellt ist, die oberste Betonplatte, dass man da dass man den Dachrand im Holz dann wahrscheinlich meistens schon fertig ausbildet, dass das Wasser, wenn es jetzt regnet, dass es zumindest über den Dachrand hinausläuft, denn wenn der Dachrand nicht vorhanden ist und die Fenster vorher eingebaut werden, dann kann es sein, dass an den Fenstern Schäden passieren, dass dort dann Wasser hineinläuft in den Zwischenraum vom Glas und irgendwann kondensiert sich das dann im Glas aus in den Zweit- oder Dreifachverglasungen und das ist dann sehr, sehr unschön und vor allem gibt es dann Bauschäden, welche noch Jahre später dann zum Vorschein kommen können.
Ja, genau. Absolut. Super. Hast du noch was zum Thema Dämmen?
Zum Thema Dämmen insofern nicht.
Sehr gut. Genau. Dann können wir weitergehen. Der Punkt Nummer 3, was wäre das denn?
Also, da haben wir uns überlegt, dass es das fehlende Lüften in der Bauphase ist. Also wenn man jetzt schon den ganzen Rohbau fertig hat, man hat die Fenster drin und der Unterlagsboden kommt danach rein. Und da ist es wichtig, dass man ein Lüftungskonzept erstellt, denn der Unterlagsboden wird ja aufgewärmt und da ist es wichtig, dass das Gebäude geschlossen ist und dann sammelt sich die Feuchtigkeit an und dann gibt es sogenanntes Stoßlüften. Mhm. Morgens, mittags, abends gibt es dann 10 Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde wird dann jemand beauftragt am besten, der wirklich regelmäßig das Gebäude lüften geht, auch wenn es ein großes Gebäude ist. Es ist wichtig, auch dass alle Fenster zu sind, denn es muss sich wieder aufheizen können und eine optimale Entlüftung in diesem Haus gibt einen perfekten Unterlagsboden, gibt auch ein gutes Raumklima schlussendlich.
Ja, genau, sehr gut. Das ist der Estrich, ne, von dem du sprichst.
Das ist der Estrich, genau.
Der ist als Unterlagsboden in Deutschland zumindest nicht so bekannt. Genau, oder vielleicht nicht jedem.
Und da gibt es auch wieder verschiedene Unterlagsböden oder Estriche, der Zement gebundene und der Anhydrit-Estrich. Ich weiß nicht, vielleicht möchtest du da kurz was noch drüber sagen, über die Ausführungsarten.
Ja, also es gibt ja, also ich sag mal so, da gibt es halt den generellen Unterschied, dass man da verschiedene Estricharten verwenden kann, aber ich glaube, klassischerweise nutzt man heutzutage sowieso den Heizestrich, dass man da eben in dem Bereich einfach heutzutage einfach mit dem Heizestrich arbeitet, dass die Fußbodenheizung eben auch vorhanden ist. Und zum Estrich kann man dann noch sagen, dass der ist immer eigentlich schwimmend verlegt. Mhm. Ja, das ist eben ganz wichtig, dass der Estrich nicht, also keine Berührungspunkte hat mit anderen Bauteilen wie der Betonplatte oder den Wänden. Deswegen gibt es dann unter dem Estrich eine Trittschalldämmung, die einfach dafür sorgt, dass das entkoppelt wird, beziehungsweise am Rand einfach so ein Dämmrandstreifen, der auch dazu dafür sorgt, dass die Wände vom Estrich selbst
getrennt sind,
nicht ja. in Berührung kommen damit. Ja, genau.
Absolut, genau. Absolut. Und da gibt es noch einen wichtigen Punkt, den ich auch schon erlebt habe, als ich Baukontrollen durchgeführt habe. Wenn jetzt der Estrich eingebaut wird, dann ist es super wichtig, dass alle, dass das Dach dicht ist, dass alle Oblichter eingebracht sind, dass es wirklich zu 100% kein Wasser reinläuft, weil wenn dann Wasser unter den Estrich läuft, dann sieht man das nicht unbedingt direkt und ja. das kann dann zu bösen Bauschäden führen, Schimmel und das gefährdet dann die Gesundheit. Und so ein Estrich auszutrocknen, das braucht seine Zeit, das kostet extrem viel Geld und da ist es wichtig, dass der Bauleiter dann das kann man ja auch als Bauherr kontrollieren, ob da irgendwo Feuchtigkeit in Wänden entlang runterläuft, dass man da den Bauleiter direkt darauf aufmerksam macht, ihm Fotos per Mail schickt und ihn vielleicht schlimmstenfalls noch via Einschreiben da darauf aufmerksam macht.
Ja, genau. Und jetzt können wir eigentlich schon zum nächsten Punkt gehen, oder?
Ja.
Der nächste Punkt sind dann der hängt so ein bisschen mit dem Lüften auch zusammen, so, ne? Da sind die zu kurzen Austrocknungszeiten, die man eigentlich hat. Und das hat man eigentlich bei verschiedenen Bauteilen, sage ich jetzt mal. Also du hast es einmal auch zum Beispiel beim Stahlbeton, der braucht auch seine gewisse Zeit, bis er fest ist, bis er erstens betreten werden kann, zweitens, bis er seine Tragfähigkeit hat. Ja. Und es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn man jetzt eine Decke betoniert oder sowas und dann nimmt man zu früh die Absprießung weg und dann im schlimmsten Falle kracht halt alles zusammen. Das will man ja vermeiden. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, also ich habe das, genau, das ist das Super-GAU. Ich habe es noch nicht erlebt, dass sowas passiert ist, weil ich glaube, da jeder eigentlich diese Verständlichkeit oder diese Selbstverständlichkeit halt einfach hat, dass die Betondecke einfach austrocknen muss. Die braucht halt einfach seine Zeit, ja, bis die auch voll belastbar ist. Die ist nach einem Monat zwar fest, aber hat noch nicht die gesamte Festigkeit erreicht. Das ist, glaube ich, im Hausbau, wo wir uns ja bewegen, noch relativ, also im Wohnungsbau, relativ überschaubar, was die Belastung angeht. Das ist ja dann eher dann da relevant, wenn man im Industriebau ist oder sowas und dann eben Gerätschaften oder größere Sachen dann irgendwo abgestellt werden müssen auf der Stahlbetondecke oder auf dem Beton im Allgemeinen, dass man da eben schaut, dass man da jetzt vernünftig entsprechend lang Zeit gehabt hat, bis alles ausgetrocknet ist und der Beton seine komplette Festigkeit erreicht hat. Genau.
Absolut.
Dann haben wir da auch nochmal die Putze, die auch nochmal die Austrocknungszeit haben und brauchen. Mhm. Ja. Da ist natürlich genauso, wie wir es vom Estrich gehabt haben, dass die entsprechend, die geben, also die, das ist feucht, das wird eingebaut und dann muss man auch gucken, dass man da genügend Zeit lässt, das Ganze auszutrocknen.
Ja. Absolut. Genau. Und hier ist es auch noch wichtig, also bei uns in der Schweiz ist es so, dass jeder Unternehmer, der auf ein anderes Gewerk drauf geht, also sagen wir jetzt, der Gipser geht auf die Wand von einem Maurer drauf, dann muss der Gipser muss die Untergrundfeuchtigkeit der Wand zuerst prüfen, das in einem Protokoll festhalten, bevor er mit seiner Arbeit vom Grundputz dann beginnt.
Genau, ja.
Und da ist es wichtig, dass man dann wirklich Kontrollen macht, Abnahmen Bauteilkontrollen, sagt man. Ja. Sagt man dem, wo dann der Bauherr vielleicht auch mitgeht und sich einen Augenschein nimmt, aber definitiv der Architekt, der Bauleiter und der Unternehmer. Und da ist es auch noch wichtig, dass nicht nur der Baumeister vorhanden ist, also der Maurer, sondern auch gerade das Nachfolgegewerk, also der Gipser, also dass die Leute dann zu viert vielleicht so einen Rundgang machen. Ja.
Genau. Was mir da jetzt auch nochmal einfällt zum Thema Estrich, das ist tatsächlich ein Fehler oder halt ein Baumangel, der echt oft vorkommt. Gehört zwar nicht in den Rohbau wieder mit rein, aber ist eher so Ausbau. Aber wenn der Estrich einfach nicht komplett ausgetrocknet ist und diese, was du sagst, ja, diese die Trockenheit nicht überprüft wurde und man dann mit einem Parkett drüber geht oder mit einem Bodenbelag einfach drüber geht und durch die Restfeuchte, die einfach noch vorhanden ist, der Bodenbelag einfach aufquillt oder einfach Schäden bekommt, ja, das ist einfach, das ist etwas, was sehr schnell sichtbar ist. Ja, also man sieht diesen Baumangel dann relativ schnell, aber auch eben sehr ärgerlich, vor allem wenn man schon eingezogen ist und dann erst merkt, dass da irgendwie der Boden nicht passt und alle Möbel muss wieder raus und der Boden muss neu gemacht werden und so weiter. Deswegen, das ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass man da schaut, dass bevor der Oberbelag, der Fertigbelag, der Bodenbelag draufkommt, dass der Estrich auch tatsächlich trocken ist.
Ja, absolut. Und da habe ich auch schon erlebt, dass dann der Parkett nicht gerade in der ersten Woche oder im ersten Monat aufgequollen ist, sondern ja, erst genau. in der Winterzeit, als dann die Heizung schön raufgefahren wurde und dann gab der Boden die Restfeuchtigkeit an dem Parkett ab und da gab es dann so wie so eine schöne Wellenform drin, wie auf dem Meer.
Für die Bauherren war es ja nicht so schön, aber ja.
Es ging noch unter Garantie. Da ist einfach wichtig, dass dann der Bauherr sofort reagiert und dem Architekten und Bauleiter die Mängel aufzeigt. Und damit man dann sofort den Verursacher feststellen kann, der dann seiner Versicherung den Schaden anmeldet und dass man den so schnell wie möglich beheben kann.
Genau, Ärger, den man sich sparen sollte.
Absolut, absolut. Teuren Ärger.
Genau, teuren Ärger. Was wäre der nächste Punkt?
Ja, der nächste Punkt, den haben wir schon ganz kurz angesprochen, die Fenstermontage. Also wann die Fenstermontage stattfinden darf oder muss, das muss von Vorteil auch im Terminprogramm festgehalten sein. Also erst beim dichten Dachrand dürfen die Fenster eingebaut werden, weil ansonsten kann das Wasser wieder hineinlaufen und dann gibt es Schäden. Was auch noch wichtig ist im Erdgeschoss, wenn jetzt Fenster eingebaut werden, dass die äußere Abdichtung gerade sauber terminiert wurde, dass die Fenster im Bodenbereich abgedichtet werden, dass dort kein Wasser noch später unter den Fensterrahmen ins Haus reinlaufen kann.
Ja, genau. Also es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man da einfach die Vorsorge trifft und dass man dann keine bösen Überraschungen bekommt. Und die bösen Überraschungen bekommt man auch. Und das, also wir haben jetzt eigentlich 5 Punkte gehabt, jetzt können wir eigentlich aufhören, aber wir machen noch ein bisschen weiter.
Genau, einen Spezialpunkt gibt es dann noch, den wichtigsten, würde ich mal sagen.
Einer oder sogar zwei, ne? Das sind oder ja so, zwei. Die hängen so ein bisschen zusammen. Ja. Ich fange mal mit dem an, der vielleicht so gar nicht so selbstverständlich ist, aber immer wieder vorkommt, ist die fehlende Planung. Ja, dass man eigentlich die Detailplanung nicht hat. Entweder weil die Bauherren keine Detailplanung hatten und der Generalunternehmer oder derjenige, der das dann ausführt, da auch sich keine Gedanken dazu gemacht hat, sondern einfach mal die Leute rausgeschickt hat, auf die Baustelle kommt, mach mal. Das ist einfach fatal und dann weiß man nicht, dann steht man auf der Baustelle. Man hat zwar eine Planung 1:100 im Maßstab 1:100, aber die Detailplanung, die einfach nochmal darlegt, wo wird abgedichtet, wie wird abgedichtet, welche Materialien kommen da zum Einsatz, wie ist es aufgebaut von der Reihenfolge. Ja, das macht schon gerade an den Ecken, Bodenplatten, Deckenränder, Dachanschlüsse und so weiter. Das sind ja so die wichtigsten Details, die man hat. Wenn diese fehlen, dann ist es einfach schwierig, vernünftig zu bauen auf der Baustelle.
Ja. Absolut. Und vor allem, du hast jetzt gerade richtig gesagt, fehlende Planung. Oftmals, was ich auch schon erlebt habe, dass der Architekt dann gesagt hat, ja, die Detailplanung, die machen wir dann mit dem Unternehmer. Und das ist natürlich ein sehr, sehr gefährliches Spiel für den Bauherrn, denn wenn die Detailplanung erst mit dem ausgewählten Unternehmer stattfindet, dann sind mögliche Optimierungen gar nicht mehr möglich,
ja,
oder andere Varianten sind gehen gar nicht mehr. Da geht dann nur noch die eine Möglichkeit, ja, mit diesem Unternehmer. Und je früher man die Detailplanung hat, desto mehr verschiedene Unternehmen oder Varianten kann man dann auch ausprobieren. Und da gibt es einen sehr, sehr guten Trick dazu, nämlich, dass man, wenn jetzt der Architekt keine Ahnung hat, wie ein Detail geplant werden muss, dass man einen Unternehmer beizieht, diesen bezahlt für seine Leistungen und dann eine detaillierte Ausschreibung erstellen kann.
Ja, genau. Da gilt der Grundsatz, erst planen, dann ausführen oder dann ausschreiben. Und also das ist ja auch so, ist ja tatsächlich bei uns in der HAI, der Honorarverordnung für Architekten und Ingenieure, ist ja auch so geregelt, dass wir die Leistungsphasen haben. Und die sind ja auch so aufgebaut, dass wir zuerst die Planung haben, die Ausführungsplanung, wo dann auch die Detailplanung drin ist, dann die Ausschreibung. Ne, und dann wählen wir uns den Unternehmer aus, also nicht umgekehrt, dass wir zuerst einen Unternehmer haben, mit dem wir dann planen. Klar kann man diesen Weg auch mal gehen. Ja, ich will das jetzt nicht auch allgemein ausschließen, aber es muss einfach einem bewusst sein, dass man da halt einfach auch eingeschränkter ist, weil einfach die Lösung vom Unternehmer vorgegeben wird, weil er mit diesen Materialien oder mit dieser Bauart oder mit dieser Art und Weise oder mit der Ausführungsweise so und so arbeitet. Aber wird man das jetzt von vornherein vielleicht anders planen, hätte man vielleicht einen anderen Unternehmer, der das Ganze effizienter ausführen kann, schneller ausführen kann, je nachdem, was einem besser liegt, ne? Wo das Ziel ist.
Absolut, da stimme ich dir absolut überein. Meine Erfahrung ist einfach, dass heutzutage werden die Materialien immer komplexer. Du bekommst immer mehr Materialien, verschiedene Lösungsansätze, Innovationen, aber auch mit Smart Home Lösungen und all das. Das sind überall Experten, die wirklich dafür gebraucht werden. Und dann schlussendlich, heutzutage ein Architekt kann gar nicht mehr alle Informationen bringen oder alle Informationen wissen. Und da ist es wichtig, dass man sich immer irgendwelche Hilfe holt, absolut.
Ja, sehr gut. Und das war jetzt schon der sechste Punkt. Und der siebte Punkt, der hängt mit dem sechsten Punkt auch so ein bisschen zusammen. Das ist ja in dem Fall so, man hat zwar die Planung, man hat alles richtig gemacht, man hat es geplant, man hat den Unternehmer ausgewählt. Und dann kommen wir auf die Baustelle und dann wird es anders ausgeführt, weil die Leute vor Ort sich gedacht haben, ja gut, aber wir können es auch anders machen, ja. Genau. Das haben wir schon immer so gemacht. Lass uns das so machen. Das haben wir schon immer so gemacht. Absolut. Standardaussage.
Ja. Sehr, sehr, sehr schöner Punkt. Und da ist einfach auch wieder zu sagen halt, ich sag's immer wieder, qualitativ hochwertiges Bauen beginnt halt bei der richtigen Auswahl der Unternehmer und Experten.
Ja.
Also den Rabatt holst du dir schlussendlich mit der besseren Rendite oder mit der besseren Qualität von deinem Haus wieder zurück. Also da ist es wichtig, dass man sich Referenzen einholt, dass man auf verschiedene Baustellen geht, wo jetzt der Unternehmer arbeitet und mal selbst sich ein Bild macht, wie es dann dort aussieht. Möchte man sowas überhaupt bei sich zu Hause dann haben?
Ja, genau.
Was ist so dein Tipp für die Auswahl vom perfekten Unternehmer, dass halt keine solche Baustellen geschehen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und das hat man ja insofern, wenn man halt mit dem Architekten zusammenarbeitet, hat man einfach die Referenz oder die Erfahrung von einem Architekten, von der man profitiert.
Ja.
Das heißt, er kennt die Firmen, die jetzt in der Umgebung arbeiten, wie sie arbeiten und so weiter. Er hat da selbst Erfahrung gemacht. Und dann ist es natürlich so, dass wenn man dann doch man muss aber auch als Architekt offen sein dafür, dass der Bauherr eben seine, also irgendwie eine Firma bringt, die er selbst kennt, weil da, was weiß ich, jemand aus Verein ist oder er kennt den Eigentümer selbst persönlich oder wie auch immer. Und dann muss man auch dafür offen sein. Und dann gilt es eigentlich, dass man Referenzen abfragt und diese Referenzen auch anschaut. Dass man da vor Ort geht, sich zusammen mit dem Bauherrn oder halt auch alleine sich die Baustellen anschaut, also Projekte, die gerade im Bau sind, aber auch eben fertige Referenzen anschaut und dann sich ein eigenes Bild davon macht und sich davon überzeugen kann. Und auch, was immer sehr, 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 was sehr, sehr gut ist, was sehr viel hilft, ist dann, wenn man halt fertige Projekte hat von diesen Unternehmen und dann eben auch mit den Bauherren das nochmal direkt spricht, wie war dann den direkten Erfahrungsaustausch hat. Natürlich, und das muss man aber auch wieder dazu sagen, es läuft nicht immer alles reibungslos auf der Baustelle. Ja, das gehört dazu. Ja. Natürlich kann der ein oder andere einen Fehler gemacht haben. Und deswegen, wenn man da irgendwie was Negatives gehört hat zu dem Unternehmer, bedeutet es noch lange nicht, dass es eine schlechte Firma ist. Mhm. War die Tagesform, es ist ja auch nochmal abhängig, wer war danach, wer war davor auf der Baustelle und so weiter. Das sind ja viele Faktoren, die da zusammenspielen. Deswegen, ich will damit nur sagen, wenn eine Referenz jetzt nur negativ war, dann gern mal zu einer zweiten und einer dritten gehen und da die Erfahrung auch nochmal einholen. Alles andere ist dann irgendwie schwierig. Oder hast du nochmal eine Idee, wie man das nochmal gut überprüfen kann, ob ich einen guten Unternehmer habe oder
also nicht? Also Fehler, hast du genau richtig gesagt, Fehler passieren immer. Wichtig ist, dass du deinem Unternehmer vertrauen kannst, dass wenn jetzt Fehler geschehen, dass dann der Unternehmer auch hinsteht und sagt, hey, mir ist ein Fehler unterlaufen, wie können wir das regeln? Ja. Wenn er es halt vertuschen möchte, irgendwie kommt es immer raus. Und als Bauleiter bin ich öfters auch mal war ich in der Situation, als mir dann ein Unternehmer gesagt hat, hey, da ist mir jetzt ein Fehler unterlaufen, habe ich gesagt, hey, okay, wir versuchen das so zu regeln, dass es keine Mehrkosten für dich gibt oder für den Bauherrn oder was auch immer. Da ist es auch ein bisschen das Fingerspitzengefühl vom Bauleiter gefragt, damit er wirklich auch den Unternehmer unterstützen kann. Und natürlich, so mein Schlusswort ist, ganz viel Podcast hören, weil in den Podcasts gibt's halt die qualitativ hochwertigen Unternehmer, also die werden handverlesen, da gibt's nicht irgendwelche Pfuscher. Das Expertenwissen von dort abholen. Wir versuchen immer, wie du ja auch, das trockene Bauwissen so einfach und verständlich wie möglich einem Bauherrn oder auch Bauleiter näher zu bringen.
Ja, genau. Ein sehr schönes Schlusswort, Marco.
Das freut mich.
Das kann ich genauso unterschreiben, so stehen lassen. Das war der Bauexperten-Talk heute mit länderübergreifend Deutschland, Schweiz. Genau. Mir hat es Spaß gemacht, Marco. Können wir gerne nochmal machen.
Unbedingt, müssen wir unbedingt weiterführen. Falls jetzt ein Zuhörer eine Frage hat oder ein Thema, das wir in so einem Bauexperten-Talk irgendwie diskutieren sollten, dann unbedingt entweder Maxim oder mir schreiben. Wo bist du zu finden, Maxim?
Genau, ich bin zu finden entweder auf Instagram, was immer gut ist, @bauherr_werden, wo viel Interaktion auch mittlerweile reinkommt, aber auch auf Facebook, da gibt es auch eine Facebook-Gruppe für Bauherren. Wir sind Bauherren, heißt die. Da auch gern vorbeischauen. Oder einfach www.bauherr-werden.de oder eine E-Mail an info@bauherr-werden.de mit den Wünschen, Anregungen und so weiter. Also info@bauherr-werden.de. Da bin ich immer auch gut zu erreichen. Wie sieht es bei dir aus?
Genau, also ich bin eher auf LinkedIn unterwegs. Mhm. Entweder mein eigenes Profil anschreiben, Marco Fehr, ich bin da sehr, sehr aktiv. Es gibt auch eine LinkedIn-Gruppe, die heißt Bauherren Schweiz. Bauwissen von Experten. Diese Gruppe einfach anklicken, dort werde ich immer ganz viele News reinposten. Falls du Fragen hast, kannst du diese dort stellen. Wir haben super viele Experten, ganz, ganz viel Wissen und oder sonst auf meiner Homepage unter marcofair.ch. Natürlich bin ich auch auf Facebook und Instagram unterwegs, eher ein bisschen weniger, aber man findet mich.
Sehr gut, das freut mich. Dann glaube ich, werden uns alle finden. Und ja, wie der Marco schon gesagt hat, wenn ihr Anregungen habt, schreibt es uns gerne, dann nehmen wir das auf und machen das Format weiter. Ansonsten bleibt mir nur noch einen schönen Tag, schönen Abend euch zu wünschen, liebe Zuhörer. Und genau. Wir hören uns beim nächsten Mal.
Macht's gut und bleibt gesund.
Genau. Ciao, ciao.
Tschüss.